Kölsch und Jod. Der Rheinland-Podcast mit Nico Jansen.
Hallo zusammen, heute nehmen wir es mal wörtlich. Kölsch und Jod, denn diese Folge dreht sich ums Bier. Und endlich kommt mal hier das, was ich die ganze Zeit in der Schublade habe. Unser Kölsch und Jod-Merch zum Einsatz. Hört mal hier. Ja, denn wir haben in der Tat echt wunderbare gelabelte Kölschstangen produziert und die füllen wir vielleicht heute auch noch mit ein bisschen Bier und vor allem haben wir eine Frau da, die sich mit Bier auskennt und wie niemand sonst in Deutschland, muss man sagen, sie ist am vergangenen Wochenende nämlich deutsche Meisterin der Biersommeliers geworden. Blindverkostung, Bierpräsentation, Food Pairing, alles das stand auf der Tagesordnung bei den Meisterschaften und sie hat alle überzeugt und ist jetzt bei mir im Studio. Jutta Knoll, wie schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch erstmal.
Vielen herzlichen Dank, Nico. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
Jetzt nimm uns erstmal mit auf diesen Meisterkurs. Ich habe gesagt, Blindverkostung hast du gemacht. Also sprich, dir werden Biere hingestellt und du nippst dran und sagst was dazu oder musst was rauskriegen?
Also im ersten Schritt kriegst du wirklich 10 verschiedene Biere hingestellt. Blind ist dreiviertel blind, also die Gläser sind schon so, dass ich sehen kann, ob es hell oder dunkel ist. Mhm. Aber dann macht man es wirklich so, dass man erst dran riecht. Das ist ganz wichtig und man guckt sich auch den Schaum an, weil total viel halt einfach über die Nase geht. Und ja, ich mache mir dann immer die ersten Notizen und überlege mir schon nach der Nase, was kann es denn vielleicht sein? Und ja, dann der erste Schluck und von den 10, also bei ein paar, war es für mich jetzt relativ einfach und bei ein paar war es super schwer. Also aber es ist echt nicht leicht.
Gehst du auf die konkrete Biersorte ein oder was?
Nein,
muss
Bierstil.
Was Bierstil?
Genau.
Heißt, mach mal ein Beispiel, was ist ein Bierstil?
Ein dunkler Doppelbock. Okay, das war Bier Nummer 1.
Ja, sag mir schon mal nix, was ist ein Doppelbock?
Also ein dunkler Doppelbock ist typischerweise ein untergäriges Bier, das ist immer hefeabhängig und ist im Verhältnis mit relativ viel Malz eingebraut, sodass sich, man nennt das Stammwürze, also dass sich bei der Arbeit der Bierherstellung oder der Würzeherstellung ganz viel Zucker nachher der Hefe anbieten kann, weil die Hefe macht das Bier und je mehr Zucker die hat, desto mehr Alkohol kann sie produzieren. Und wenn ich eben einen dunklen Doppelbock habe, dann ist der entsprechend stark.
Wie viele von diesen Bierstilen gibt es? Also hast du vorher eine Liste, wo du weißt, die gibt es alle, die muss ich alle können?
Also das war jetzt die deutsche Meisterschaft und da wurde gesagt, es sind vorwiegend deutsche Bierstile, die reinkommen und wir hatten eine Liste mit 30 da liegen. Und das ist schon, das hilft einem schon so ein bisschen, dass man wenigstens etwas dann auch ausschließen kann.
War ein Kölsch auch dabei eigentlich?
Nein, es war kein Kölsch dabei.
Aber was wäre denn das Kölsch eigentlich für ein Bierstil?
Kölsch.
Also heißt auch Kölsch einfach.
Ja, also Kölsch ist wirklich, ist ja auch geschützt, hier wie beispielsweise die Berliner Weiße, die eben auch geschützt ist. Und ja, das ist, ich sag mal, es ist ein helles, obergäriges Bier. Man würde international wahrscheinlich Pale Ale dazu sagen, aber es ist eben wirklich eingetragen Kölsch. Und es darf hier in Deutschland eben nur hier gebraut werden. In anderen Ländern außerhalb Europas, aber beispielsweise, wird durchaus auch Kölsch gebraut. Also in Amerika, die dürfen es dann auch draufschreiben.
Verrückt.
Die machen das auch.
Verrückt.
Ja, ist echt verrückt.
Ich war ja letzte Woche auf Mallorca für unser Kölsch und Jod Special. Da gibt es die Kölsche Woche und da wird Kölsch getrunken und da wurde mir nochmal erzählt, es gibt hier auf Mallorca eigentlich kein Kölsch, wir müssen das alles einfliegen lassen. Ja. Das ist gar nicht so unkompliziert, als wäre mal ein Ding auf Mallorca Kölsch zu brauen, oder? Das wäre
ja,
wahrscheinlich
aber es wäre leider nicht erlaubt.
Ja, so ist das. So, jetzt, du hast schon gesagt, du hast gerochen, aber auch geschmeckt.
Ja.
Wie kriegst du dann raus, was das für ein Bier ist? Wo ist dein Haupttalent? Eher beim Riechen oder beim Schmecken?
Eher beim Riechen.
Mhm.
Also beim Schmecken, du hast, das Besondere an Bier ist ja zum Beispiel natürlich die Hopfen. Note. Also schmecken tust du ja nur mit den 5 Geschmacksrichtungen. Also du kannst süß, sauer, bitter, salzig und umami schmecken.
Ja.
Und der Rest geht über die Nase, aber auch retronasal. Das heißt, es wird dann warm im Mund und geht von hinten quasi hoch nochmal in die
Nase.
Durch
den Rachenraum dann.
Ja, okay. Ganz genau. Und das macht ganz, ganz viel aus. Aber du merkst eben auf der Zunge, also ich sag mal, wenn ich jetzt den dunklen Doppelbock nochmal nehme von vorhin, meistens eine schöne Süße, die da ist und dann hast du halt die Malzaromatik, da hast du Malzschokolade, Kaffee manchmal, Röstaromen, sowas. Und es ist aber wichtig, dass zum Beispiel eben dann auch beim Kölsch ein Kölsch hat immer auch eine schöne Hopfennote dabei. Und das ist so die Möglichkeit, Kölsch und Helles auseinanderzuhalten, was extrem schwer ist. Das kann ich im Geruch, kriege ich das gar nicht hin. Ganz, ganz schwer. Aber ja, also so hinten mit der Bittere, die merkt man beim Kölsch halt dann doch ein bisschen mehr. Die ist dann schön ausgeprägt.
Cool. Kennst du eigentlich fast alle Biersorten Deutschlands? Hast du alle schon mal irgendwann getrunken oder wie ist
Nein.
das bei dir? Also wie ist dein Katalog, dein persönlicher?
Ich kann es nicht sagen, weil ich anders als viele andere bei Untappd tatsächlich nicht unterwegs sind. Da kann man ja alle Biere bewerten, die man getrunken hat. Ich weiß, es sind sehr viele Biere, die ich probiert habe, aber es ist nicht annähernd das, was Deutschland zu bieten hat, weil wir einfach so viele schöne Brauereien mit vielen Bierstilen haben. Nee, kleiner Bruchteil. Ich kann es noch nicht mal beziffern, wie viel es sind. Ein paar tausend Biere habe ich probiert, klar, aber natürlich auch international.
Ja, also eine Blindverkostung finde ich total spannend. Und würdest du dir zutrauen, später auch eine kleine Blindverkostung hier zu machen?
Ja, aber ich garantiere nicht, dass es alles klappt. Aber klar, machen natürlich.
Das macht doch Spaß, oder?
Ja,
am Ende.
Ja,
also
total.
Von daher, auch aus unseren schönen Stangen darfst du dann.
Ja, super.
Wobei, da kommen wir schon mal zum Punkt.
Ja.
Worin wird Bier eingeschenkt, dass man es am besten tasten kann?
Tastingglas.
Also ist das wie beim Whisky oder wie beim Wein? Was ist das für ein Glas? Wie muss man sich das vorstellen?
Also das typische Tastingglas nennt sich Sensorikpokal. Das ist echt entwickelt worden für Bier und das hat, man kann es ein bisschen vergleichen mit einem Weißwein oder einem Rotweinglas, weil Bier hat unfassbar viele Aromen, über 2000, also auch mehr als Wein, weil wir eben eine Zutat mehr haben. Und diese runde Form sorgt dafür, dass sich die Aromen toll entfalten können. Und dann wird es so ein bisschen so im Kamineffekt verengt nach oben, damit die Nase ganz viel wahrnehmen kann. Damit ist es am leichtesten. Das heißt nicht, dass das beste Glas für jeden Bierstil ist. Für Kölsch ist es eben die Kölschstange, die auch vorgegeben ist. Mit dem Glas kannst du halt viel beeinflussen, aber für die Nase und für die Aromenentfaltung ist halt so ein Sensorikglas perfekt.
Du hast den Schaum auch eben angesprochen. Das ist ja so eins der Dinger, wo man immer auch gerne unter Freunden sagt, ja, der kann ja gar nicht richtig zapfen hier, weil da ist ja kein richtiger Schaum da oben drauf. Wie wichtig ist der Schaum?
Das kommt auf die Nationalität an. Wenn du mich fragst, sage ich, hey, das Auge trinkt mit. Ich finde es einfach super. So einen tollen, feinporigen, schönen, cremigen Schaum finde ich alleine vom Auge her mega.
Aber macht das aromatisch auch was?
Also ich finde, das Mundgefühl ist natürlich, also wenn ich erstmal da so den Schaum an der Lippe habe, das finde ich super angenehm. Und ein cremiger Schaum ist eben natürlich irgendwie auch cremig, aber nachher fürs Bier selber, wenn du dann den ganzen Schluck im Mund hast, macht's jetzt nicht so viel aus. Da ist natürlich die Frage, wie hoch ist die Karbonisierung, wie fein ist die Kohlensäure eingebunden und so. Aber also ich würde sagen, mehr für die Optik. Und in England oder so würden sie sagen, hey, willst du mich betuppen, ne? Wenn du da irgendwie das Glas nicht ordentlich gefüllt hast.
Wie mehr Flüssigkeit rein.
Genau.
Bevor wir gleich auf die anderen Kategorien kommen, in denen du wirklich überzeugt hast, erstmal zu dir selbst. Du bist Biersommelier seit 7 Jahren, ist das richtig?
Ja, genau, 2017.
Wie hast du so viel Liebe zu Bier entwickelt?
Ja, also das ist spannend. Ich habe eine kleine Grundlage in meiner Jugend gehabt.
Okay, Junggesellenfeste oder
nee,
was?
Nee. Ich habe ein paar Jahre in Belgien gelebt, bis ich da Abitur gemacht habe. Und die belgische Bierkultur ist halt super spannend. Und ich sag mal so, für mich waren dann zum Beispiel die Kirschbiere ein sehr leichter Einstieg in die Bierwelt und Belgien ist sehr faszinierend, finde ich, weil sie einfach eine unglaubliche Vielfalt auch haben. Also da habe ich so ein bisschen was kennenlernen dürfen.
Ja, aber hast du dann so einen anderen Bezug zu Bier bekommen? Weil ich weiß zum Beispiel von meinem Bruder, ich bin an den Whisky über meinen Bruder gekommen, weil so der gesagt hat, komm mal mit zu einem Whisky-Tasting. Gibt es in Belgien so, komm mal mit zu einem Bier-Tasting oder wie kamst du dazu, von einer normalen Biertrinkerin zu einer Tasterin zu werden?
Nee, das ist echt viel später gekommen.
Okay.
Also ich sag, das war ein bisschen Grundlage,
ja.
Also so ein bisschen Wissen.
Also da hast du Bier lieben gelernt, so ein bisschen.
Ja,
okay.
Genau. Aber ich muss sagen, ich habe danach super gerne und eigentlich auch lieber Wein getrunken. Mhm. Und dann auch mal ein Sekt und hier ein Aperol und so weiter, weil mir die Vielfalt total gefehlt hat. Hey, klar, ich habe, mein Vater wohnt in Bayern, ich habe total gerne immer ein dunkles in Andex getrunken und in Köln natürlich ein Kölsch, gar keine Frage. Aber so im Restaurant jetzt beispielsweise, ja, wenn ich immer nur Kölsch und Pilz oder mal einen Weizen bekomme und du eben, je nachdem, was du isst, passt das nicht immer dazu. Da bin ich schon auch gerne ausgewichen. Und die Leidenschaft kam echt dadurch hier. Wir haben wahnsinnig viele coole Hobbybrauer. Und darüber und das Probieren eben auch mal anderer handwerklich hergestellter Biere hat sich die Leidenschaft irgendwie entwickelt. Und dann haben mein Mann und ich selber angefangen, ein bisschen Bier zu brauen.
Ach, das auch noch. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Auch über die verschiedenen Biere, die sich mittlerweile auch durchgesetzt haben, zum Teil auf dem Markt. Du hast gerade das Restaurant angesprochen. Da sagst du, boah, da ist die Auswahl eher wirklich begrenzt.
Ja,
ne?
Total.
Also dir ist langweilig im Restaurant, was Bier angeht.
Ja, also tut mir ehrlich leid, aber
was könnten denn hier im Rheinland die Lokalitäten besser machen? Also wie könnten sie überraschen? Weil ich glaube, nicht viele haben so viel Ahnung wie du, was auch Pairing angeht. Ne? Also Essen mit Getränken zu verbinden.
Ja, aber es gibt ja Leute, so wie mich, die oder eben die auch die das alle anbieten. Also man kann ja Kellner schulen. Und das ist auch super spannend, weil ich glaube immer, es macht ja viel mehr Spaß, das zu machen und mit den Dingen zu arbeiten, wenn du dazu was sagen kannst. Und ich sag mal, bei Wein werden sie ja auch geschult und können sagen, das dazu und das dazu. Und so eine bisschen ausgefallenere Bierkarte, würde ich sagen, würde sich auch lohnen. Also es gibt ja durchaus viele Menschen, die gerne Bier trinken.
Ich wollte gerade sagen, gerade hier im Rheinland.
Ja, gerade auch hier im Rheinland. Und wir haben ja hier auch in der Region tolle Brauereien, wenn man die und ihre Auswahl auch ein bisschen stärken kann.
Ich höre raus, das wäre eine Marktlücke für ein Restaurant.
Aus meiner Sicht, ja. Und auch Fine Dining beispielsweise kannst du total gut, und das wird in vereinzelten Städten, in anderen Ländern natürlich auch, aber in Berlin gibt es mittlerweile sowas, und also wo wirklich Fine Dining Restaurants mit tollen ausgefallenen Bieren kombinieren.
Wow, da sind wir schon bei dem Punkt, bei dem nächsten, der wichtig war bei den deutschen Meisterschaften, Food Pairing.
Ja.
Ist auch so ein Punkt gewesen. Was musstest du genau machen eigentlich?
Also das war ganz zum Schluss, bei der Finalpräsentation.
Genau.
Da bekommst du dann quasi ein Bier zugelost und du siehst dann aber, welches Bier du hast und von welcher Brauerei, was es für mich deutlich leichter macht als davor im Halbfinale die blinde Beschreibung. Und da sollst du eben einfach sensorisch genau sagen, was es ist, bisschen über Historie und Brauerei und was du denkst, was eben du empfehlen könntest dazu.
Okay, also A, machst du eine Art Präsentation, hältst du über dieses Bier?
Ja, genau.
Welches hattest du zugelost bekommen?
Ich hatte das Hanse Porter von der Störtebeker Brauerei aus Stralsund.
Jetzt Störtebeker sagt mir was, ich überlege, ob ich das Hansa Porter schon mal getrunken habe. Was ist das für ein, ist das auch ein bisschen dunkleres, stärkeres?
Ja, ja, ne? Stärker ist es nicht, also es ist für einen Porter ziemlich leicht.
Ja.
Es hat,
wie viel?
Um die 4%
Ach so, okay.
hat es.
Es ist
also wirklich recht leicht, sehr gut trinkbar. Wir sprechen gerne von wenig Trinkwiderstand.
Und was hast du empfohlen, was sollte man dazu essen?
Also ich habe zum einen empfohlen, dass ich das Bier auch in einer schönen Bratensoße verarbeiten würde, weil du mit Bier auch ganz toll kochen kannst. Und gerade wenn es nicht so hopfenbetont ist, und das ist eben sehr malzbetont, sehr karamellig, ich habe gesagt, ich würde schön, weil es ist irgendwie was Besonderes, ein paar Rosinchen auch reinpacken und dann einen dunklen Braten eben dazu. Oder alternativ war ich auch in der süßen Schiene, weil es ein bisschen auch ein Nachtischbier ist, ein schöner cremiger Käsekuchen, ein kleiner Crunch, Nusskaramellcrunch darauf und dann das Bier dazu.
Jetzt habe ich schon Hunger wieder. Ach, sehr, sehr cool. So, jetzt lieben wir Rheinländer das Kölsch.
Ja.
Kannst du diese Liebe in irgendeiner Form teilen, weil du, glaube ich, schon ein paar bessere Biere kennst auf der Welt, oder?
Also für mich gibt's, diese Frage wird einem auch immer gestellt, was ist ein gutes Bier? Also für mich ist ein gutes Bier halt das, was einfach gut gebraut ist und dazu passt, wo es zu passen soll. Und ich finde, dass die kölsche Lebensart super präsentiert wird damit, und ich mag es überhaupt nicht und habe das auch bei meinen Verkostungen immer wieder, wenn Kölsch so schlecht geredet wird. Also das ist ein traditionsreicher, alter, deutscher Bierstil, und ich finde, und ich habe es eben in den Blindverkostungen echt gemerkt, Helles wird gehypt ohne Ende, aber selbst die Profis können ganz schlecht Helles und Kölsch unterscheiden. Das ist ganz, ganz schwer.
Warum ich gefragt habe, ist, du hast es auch schon angedeutet, es sagen ja viele, es ist so ein wie Wasser fast schon, es ist sehr dünn.
Ja, das ist Quatsch aus meiner
okay.
Sicht.
Also gibt es wirklich auch Kölsch, das, ich nenne es mal, Tiefgang und viele Nuancen hat, was man rausschmecken kann?
Also jedes Kölsch schmeckt anders. Ich würde jetzt schon sagen, es gibt Biere mit mehr Tiefgang, wenn du so fragst.
Ja.
Weil Kölsch ist nicht darauf angelegt, stundenlang am Glas zu nippen und zu überlegen. Du hast fassgereifte Biere, die teilweise über Jahre in Fässern liegen und so. Ey, die sind komplexer, ja?
Das ist gar keine Frage.
Aha. Aber das möchtest du am Karneval nicht trinken. Ja, das ist super schön, aber Kölsch ist eben mehr für die Geselligkeit und frisch und auch die Stange verleitet dazu, wenn du sie anhebst, dass es schnell getrunken wird, weil die Geschwindigkeit einfach eine andere ist.
Das habe ich auf Mallorca aber auch kennengelernt. Da ging die Grenze über die Theken, aber im Sekundentakt.
Ja, genau. So viel kann ich gar nicht trinken. Aber ich finde, das muss man immer so ein bisschen sehen. Wofür ist es denn auch? Und es ist eben total gesellig, gut trinkbar. Und wenn wir uns alle 2 Monate, wir Sommeliers treffen uns hier aus dem Rheinland, immer im Gaffel am Dom und das erste Gaffel schmeckt mir immer sehr gut.
Du hast gerade schon gesagt, so viel kann ich gar nicht trinken.
Nee.
Altes Vorurteil, du bist so abgehärtet durch dein Sommelier-Dasein. Nein, bist du nicht?
Nein, bin ich gar nicht. Also ich merke das jetzt, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, aber ich trinke halt auch anders. Also ich trinke keine Massen.
Wie trinkt ihr denn Biere, wenn ihr die testet und als Sommeliers beurteilen müsst? Also trinkt ihr immer nur ein Schlückchen, der Rest kommt weg, was ja auch irgendwie schade wäre?
Ja. Also bei Beurteilung, also ich war jetzt in verschiedenen Jurys auch schon, weil es gibt viele Bierwettbewerbe, da ist es leider wirklich so, wie du gerade gesagt hast. Also wir trinken, wir schlucken es aber immerhin.
Es gibt ja viele Weintaster, die nur einmal durch den Mund und dann ausspucken. Das wird beim Bier nicht gemacht.
Nein, das wird nicht gemacht, weil wir schon auch die Hopfenherbe, die insbesondere natürlich auch beim Schlucken nochmal kommt und auch den Nachklang, was sagt das Bier quasi danach noch zu mir, das wollen wir alles mit bewerten. Also es wird geschluckt, aber klar, da wird nicht so viel geschluckt, weil wenn du am Tag irgendwie 40 Biere probierst oder so, die sollte man nicht alle austrinken.
Und zum Thema Geselligkeit, du hast gerade gesagt, das erste Gaffel Domkölsch schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Und
ja, klar.
Wie ist denn das, wenn du Freunde einlädst?
Ja.
Machst du das dann, also ist da Bier auf der Tagesordnung oder sagst du dann ganz bewusst jetzt ein Wein, weil was anderes? Wie gehst du in deiner persönlichen Geselligkeit um mit dem Bier?
Also es gibt schon immer Bier bei uns, es gibt aber auch Wein oder Sekt, trinke ich auch mal gerne. Aber klar, es gibt immer Bier und das Witzige ist, ich habe neulich auch bei einer Feier zu Hause brav alles eingekauft und hingestellt. Es wurde aber gefühlt bis auf den Begrüßungssekt nur Bier getrunken.
Weil alle wissen, wenn wir zur Jutta kommen, müssen wir Bier trinken.
Ja, ich weiß nicht, ob müssen oder ob sie denken, hey, hier gibt's noch was anderes, das probiere ich mal aus, das kann ich nicht genau sagen. Oder ob sie es wirklich nur für mich tun, aber es wird vorwiegend Bier getrunken.
Sprich, du überraschst auch gerne mal Gäste mit einem Bier, was keiner kennen wird?
Ja, bisschen schon eigentlich. Also klar, man kennt ja auch seine Freundinnen und Freunde und weiß, in welche Richtung die gerne tendieren und ob du eben welche dabei hast, die besonders gerne IPA lieben oder ob du die Leute doch eher mit dem Kölsch oder mit dem Hellen glücklich machst. Also versuche ich mich schon ein bisschen drauf einzustellen, aber eigentlich, viele verschiedene Sorten.
Wir müssen jetzt mal über diese Sorten sprechen, weil ich glaube, dann nimmst du viele von uns mit, die, wie ich wahrscheinlich, Kölsch, Pilz, ein Helles, ein Weizen. Und dann fängt es schon an mit diesen Craft-Bieren, die ja gerade auf dem Markt, aber wo du mir auch schon im Vorgespräch sagtest, auch international sehr angesagt sind.
Ja.
Vielleicht, also ich glaube, Kölsch, Pilz, Weizen, Helles, habe ich irgendwas vergessen, was total wichtig ist in Deutschland? Ich glaube.
Alt?
Alt! Oh Gott, wir sind bei Kölsch und Jut. Naja, aber hast du recht.
Also würde ich jetzt schon so sehen.
Ja?
Und die Böcke? Mhm. Würde ich schon sehen. Also ein dunkler, heller Bock.
Die kommen, aus welcher Region Deutschlands kommen die hauptsächlich?
Ja, also ursprünglich aus Einbeck, also aus Niedersachsen. Heute, ja, also viele, viele Böcke werden natürlich in Bayern produziert, aber eigentlich gibt es viele Brauereien, die auch einen Bock, wo wir vorhin bei Störtebäcker waren zum Beispiel, die haben auch einen schönen Frühlingsbock, einen Winterbock und so. Also das ist eigentlich schon auch ein typisch deutscher Bierstil, der recht bekannt ist.
So, jetzt fallen mir jetzt ein paar Biere noch auf, immer wieder im Laden, wenn man unterwegs ist. Fangen wir an, Lagerbiere.
Ja.
Was sind Lagerbiere? Kannst du es grob für den Laien erklären?
Klar, logisch. Also wir unterscheiden grob die Biere danach, mit welcher Hefe sie gemacht wurden. Und Lagerbier ist immer untergärige Hefe, die auch damals in Bayern, in Deutschland tatsächlich entstanden ist, als es das Sommerbrauverbot gab und sich so die Hefen, die kalt arbeiten konnten, durchgesetzt haben. Und die haben eben längere Lagerzeiten, bis sie ausgeschenkt werden, deswegen Lagerbiere oder Lagerhefe, das heißt, wenn ihr irgendwie auch im Ausland irgendwo ein Lager bestellt, das ist immer untergärige Hefe, spricht für schlanke Biere, für eine gute Trinkbarkeit. Und da gehört ein Pilz zu, da gehört ein Helles dazu. Das sind so typische, oder hier, ich sag mal, wenn wir auf international gehen, ne, also Lager sieht man dann ja, oder Heineken oder wie auch immer, das sind alles Lagerbiere.
Da, kommt das Wort Lager denn auch von Lagern? Oder hat das
ja, weil man es länger gelagert hat.
In der Tat.
Genau, weil man es länger gelagert hat. Und Ales sind typischerweise eben obergärige Biere, das heißt, das ist eine andere Hefe, die bei höheren Temperaturen arbeitet, typischerweise 15 bis 20 Grad so circa, deswegen lieben das auch erstmal die Hobbybrauer, wenn sie anfangen. Und da ist es eben so, dass gerne die Hefe auch ein bisschen Aromen mit ins Bier abgibt.
Gehören die Ales eigentlich schon zu diesen sogenannten Craft-Bieren? Oder ist das nochmal was anderes?
Also für mich ist das Thema Craft Beer, es ist auch, das kam so ein bisschen wie ein Hype, aber viele tun sich mit dem Begriff schwer. Es gibt immer Leute, die sagen, ach komm, bleib mir weg mit diesem Zeug. Das ist totaler Quatsch, weil es eigentlich steht dafür, für Vielfalt, für eher handwerklich gebraute Biere, und die, mit denen es losgegangen ist, das sind alles alte Bierstile, die einfach wieder hergestellt werden. So wird auch in Deutschland jetzt mittlerweile durch die Bewegung eine Gose wieder hergestellt. Kommt aus Goslar ursprünglich. Die Berliner Weiße erlebt eine neue
Die ist übrigens auch geschützt, ne? Hat sie
ja
gesagt.
Genau. Ja, genau. Die ist auch geschützt. Und ein Bräuhahn aus Hannover. Also wir haben viele alte deutsche Bierstile, Grutbier und so weiter. Das läuft halt oftmals unter dem Begriff Craft Beer. Aber eigentlich ist es einfach so, dass die Vielfalt wieder viel größer wird. Wie toll.
Ja, die Deutschen sagen auch immer oder betonen immer wieder dieses Reinheitsgebot.
Ja.
Gilt das eigentlich für diese Craft-Biere auch? Ich glaube, da gab es doch immer schon den Stress, dass das ja im Grunde dem widerspricht, oder?
Also es gibt ganz viele tolle Biere, die nach dem Reinheitsgebot gebraut werden. Also ich sag mal, wenn ich jetzt in Richtung IPA gehe, das ist ein India Pale Ale, das ist eben ein etwas stärkeres Bier, stark gehopft und in den letzten Jahren gerne nochmal kalt gehopft mit Hopfen, die so eben Aromen haben. Also Hopfen kann tausende von Aromen haben und gerne auch so in fruchtige Richtungen in den letzten Jahren. Das kannst du komplett nach Reinheitsgebot machen.
Okay.
Das ist einfach, die Aromen kommen dadurch, dass du im Kaltbereich dann das nochmal zum Bier dazu gibst, da kommt das eben rein. Und also ganz viele Leute sind völlig überrascht, wenn du denen die Biere gibst und dann sagst, ja, Reinheitsgebot übrigens. Also du kannst viel damit machen. Du kannst natürlich kein, ich hatte gerade den Begriff Grutbier zum Beispiel genannt. Das sind Biere, die früher ganz normal gebraut wurden, bevor irgendwann nur noch mit Hopfen gebraut wurde, wo eben verschiedenste Kräuter drin waren. Die darfst du heute machen, wenn du eine Ausnahmegenehmigung bekommst. Und die kriegst du hier bei uns im Rheinland ganz gut, weil es eben nur der Bierstil ist, der da gemacht wird. Bayern, Baden-Württemberg wird ein bisschen schwieriger.
Mhm.
Ansonsten kannst du es halt machen und schreibst eben drauf bierähnliches Getränk oder so. Oder also darfst nicht Bier drauf schreiben.
Und was muss mittlerweile ein Bier für dich haben, damit du sagst, wow, das überrascht mich, das ist mal was anderes, das ist mal was Besonderes. Sind es diese Flavor oder ist es eine bestimmte Süße, komplett unterschiedliche Note, die du von einem anderen Bier nicht kennst? Was überrascht eine deutsche Meisterin der Biersommeliers?
Hui, also überraschen, man kennt halt doch schon so ein bisschen was, ne? Ich weiß, also.
Oder anders gefragt, was ist ein Bier, wo du sagst, das kennen die meisten noch nicht, das ist richtig cool, das ist, schmeckt richtig gut, oder das hat irgendwas, was man noch nicht so erlebt hat im Bierbereich?
Also ich persönlich, ich lieb halt gerade, wenn jetzt die dunklere Jahreszeit auch kommt, fassgereifte Biere.
Ja.
Die finde ich ganz toll.
Die liegen dann länger in Fässern, oder?
Die liegen wirklich in Holzfässern und entweder
so barrique-mäßig, oder?
Ja, ganz genau. Und entweder liegen die als Bier nur in einem frischen Fass oder die liegen in vorbenutzten Fässern.
Also zum Beispiel in einem
Cherry-Fass,
Whisky-Fass.
Ganz genau.
Und kriegen dadurch nochmal eine Note.
Ja, und da kommt das Holz rein. Und also es gibt zum Beispiel hier aus der Nähe den Vulkan Bourbon Barrel Bock von der Vulkanbrauerei, wo du eben wirklich diese Whisky-Noten, dieses Kokos, Vanille, Holz irgendwie mit drin hast. Und das sind so Biere, die ich schon großartig finde. Aber ich finde auch, also so, wenn du sowas von Almania beispielsweise, dieses ganz super fruchtige New England IPA oder so, wo du echt denkst, ey, das kann nicht sein, das schmeckt so toll nach Passionsfrucht und es ist aber wirklich nur der Hopfen, der das gemacht hat. Also ich kenne es natürlich mittlerweile, deswegen überrascht es mich nicht mehr. Aber ich finde es super. Überraschend tun oft die Sauerbiere. Aha. Nicht noch, weil die sind...
Das hört sich schon komisch an. Das würde ich dann wirklich in irgendeine Soße packen eher. In der Salatsoße vielleicht.
Naja, das wird hier schon auch mehr, aber da ist die deutsche Klientel nicht ganz so offen fürs. In Frankreich, Amerika zum Beispiel total anders. Da werden Sauerbiere mega gehypt und es ist echt spannend.
Aber kann man die, wir waren eben beim Thema, die kann man ja nicht trinken wie ein normales Bier, also auch mit einer gewissen Geschwindigkeit, oder? Die trinkt man eher wie einen guten Wein am Abend, oder?
Also das ist natürlich auch so ein bisschen Gewöhnung, ne? Also ja, ich würde auch sagen, man trinkt es nicht so in Massen, aber es ist mal eine Frage, wie du groß geworden bist. Also wir haben da so ein bisschen bei Bier so eine Sperre, habe ich das Gefühl. Ey, das ist sauer, das ist irgendwie, da ist was schiefgelaufen. Aber die Tradition ist eine andere und früher war natürlich ein Großteil der Biere sauer, vielleicht auch weil eben Milchsäurebakterien oder so draufgegangen sind oder wilde Hefen. Aber es ist total spannend und komplex. Und also ich trinke es gerne tatsächlich nicht in Massen, also da gebe ich dir recht, aber das kann mich schon überraschen. Das finde ich schon cool.
So, wir sind natürlich eine Sendung aus dem Rheinland, aber du hast auch gerade schon gesagt, dein Papa kommt aus Bayern und wir wollen nach München kurz springen, ja. Aus zwei Gründen. Ja. Erstens, an diesem Wochenende ist Oktoberfeststart, yeah, in München. Und viele hypen immer dieses Oktoberfestbier. Ja. Ne? Das gibt es ja auch zu kaufen, dann auch hier bei uns. Ja. Kannst du diesem Hype was abgewinnen? Also was soll denn das Besondere an diesem Bier sein?
Also das Besondere ist, dass es sehr harmonisch ausgewogen ist. Es ist im Grunde, früher war das ein Märzenbier, was quasi am Ende der Brauzeit noch gebraut wurde, ein bisschen stärker, damit es den Sommer durchhalten konnte, wo das Sommerbrauverbot war und dann eben auf der Wiesen das erstmal noch ausgeschenkt werden konnte, bevor wieder neu gebraut wurde. Das ist heutzutage eigentlich kein Märzenbier, sondern vor allem ein Festbier und ähnelt sehr dem Hellen. Das heißt, sehr ausgewogen zwischen Malz- und Hopfencharakter. Also die Hopfennote ist vorhanden, aber sie ist nicht so stark und klar, das soll sehr gut trinkbar sein.
Und es knallt auch ein bisschen mehr.
Es knallt auch mehr. Ja, es hat einfach, ne, das Helle hat an die 5%, bisschen drunter und die Festbiere, die gehen schon in Richtung 6%.
Das ist schon ordentlich nochmal was drauf.
Ja, wenn du die Maß aus hast, dann merkst du es.
So, und aus zweitem Grund gehen wir nach München, nicht wegen des Oktoberfests, sondern wegen 2025, denn da finden dann die Weltmeisterschaften der Biersommeliers statt. Und logischerweise, du gehörst als Siegerin dieses Jahr auch dazu. Du bist im Team Deutschland auch.
Ja,
ne?
Genau, im Nationalteam.
Im Nationalteam. Das heißt, ihr tretet da auch als Team an oder dann doch wieder als Einzelpersonen, als Einzelsommeliers?
Als Einzelsommeliers. Also wir machen schon, der Zusammenhalt ist echt gut und ich glaube auch jeder gönnt es jedem und jeder da dann irgendwie einen guten Platz zu kriegen. Aber klar, jeder ist selber, aber ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen zusammen trainieren und uns unterstützen dabei.
So, und im weltweiten Vergleich, wie steht Deutschland eigentlich da, was so Bierkenner angeht, was auch die Bierkultur angeht. Wir halten ja immer so viel auf uns, ne?
Ja, also wir haben eine tolle Bierkultur. Wir haben, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, im Frankenland die größte Brauereidichte weltweit. Was die Vielfalt angeht, muss ich jetzt sagen, also viele kleine Brauereien sind natürlich extrem vielfältig, aber wir haben in den 70er, 80er Jahren durch die Lagerbierrevolution ist es schon recht einseitig geworden. Also Pilz war so zu 50% eigentlich das Bier und die Vielfalt recht gering und das war in anderen Ländern ganz anders. Und Frankreich hat fast doppelt so viele Brauereien wie Deutschland. Also ich sag mal, wir haben eine schöne Bierkultur, aber zu sehr strotzen würde ich nicht damit. Die anderen sind auch ganz schön gut.
Wer ist denn da weit vorne? Was würdest du sagen? Welche Nationen sind da gerade auch mitführend vielleicht?
Also die Amerikaner sind schon sehr... Also die haben schon viele Neuerungen irgendwie und da bist du auch, wenn du unterwegs bist in Restaurants, wir waren letztes Jahr da, die Bierkarte ist einfach eine ganz andere. Also hier findest du ja kaum eine Bierkarte. Ja. Die sind da echt sehr weit. Südamerika, Brasilien macht total viel, aber auch Polen beispielsweise. Ist hat eine ganz spannende Bierszene und England, würde ich auch sehen.
Da sprichst du ja auch über die Quantität natürlich der Biere, aber wie sieht es denn so mit dem Bierkenner-Dasein aus? Also wer kennt sich sehr gut aus mit Bier, in welchen Nationen, was würdest du behaupten? Gibt es da eine?
Ah, da sind wir schon noch ganz schön weit vorne.
Aha, das wollte ich doch hören. Also machst du dir ein bisschen Hoffnung auch für nächstes Jahr?
Man soll die Ziele natürlich nicht zu niedrig setzen. Hey, Treppchen wäre toll. Aber ich weiß, dass die Konkurrenz extrem gut ist. Also sowohl hier als aus Deutschland als auch, ich kenne eben gerade natürlich aus der Nähe die österreichischen Kolleginnen und Kollegen, die Schweizer Kolleginnen und Kollegen. Und ich weiß, die sind auch richtig gut und weltweit wird es genauso sein. Also ich werde mein Bestes geben und dann gucken wir, was rauskommt.
Und wenn du so einen Titel holst, wie jetzt auch die deutsche Meisterschaft, was bringt dir das ganz persönlich? Du hast gesagt, du brauchst auch selber so ein bisschen Bier. Hilft das zum Beispiel auch dann irgendwann zu sagen, das ist das Bier der deutschen Meisterin, der Biersommeliers? Also in der Vermarktung oder berätst du auch andere Unternehmen? Wir haben eben über Restaurants gesprochen. Was hilft dir der Titel deutsche Meisterin der Biersommeliers?
Also ich hoffe, er hilft mir. Es ist ja sehr frisch. Da ich mein Geld eigentlich damit verdiene, dass ich anderen Leuten das Bier näher bringe. Also ich mache eigentlich vor allem Bierverkostung.
Also man kann bei dir richtige Tastings buchen?
Ja. Das ist eigentlich mein Hauptgeschäft.
Mach mal Werbung. Wo kann man buchen?
Also www.biertasting-bonn.de.
Ah, siehste. Okay.
da habe ich eben verschiedene Termine und mache jetzt aber auch hier mit der Marktscheune beispielsweise das zweite Mal Bier und Burger und irgendwie solche Sachen. Und klar, das würde mich natürlich freuen, wenn da mehr kommen mit einem Biomarkt. Mache ich jetzt demnächst was, 4 Jahreszeiten und so. Also ich hoffe, dass da was kommt. Ansonsten gebraut selber habe ich schon 2 Jahre nicht mehr. Ich habe es nicht mehr geschafft, aber das Ziel ist, da wieder hinzukommen, weil es echt Spaß macht.
Was mir jetzt echt Spaß machen würde, und das wäre unser großes Finale, die angekündigte Blindverkostung.
Ah, ja.
Ja, die Überraschung ist schon mal geglückt.
Ja, die Überraschung ist geglückt, Leute. Ich habe hier 6 Kölschstangen und die sehen fast alle gleich aus. Mal gucken.
Siehst du jetzt schon, dass das, also ich kann es ja verraten, es sind alles Kölsch.
Super.
Sieht man das eigentlich? Also könntest du auch optisch eigentlich Biere unterscheiden oder
Nein.
sehen alle sehr ähnlich aus?
Nee, also ich wüsste jetzt nicht. Also ich sag mal, hier siehst du halt jetzt, dass bei manchen der Schaum deutlich schöner ist als bei anderen.
Das kann an meinem Einschenken.
Wollte ich gerade sagen. Oder auch, wie die Gläser gereinigt sind. Deswegen, könnte ich jetzt nicht unterscheiden. Bei dem einen hätte ich bald gesagt, ey, der Schaum ist so cool, könnte fast ein Weißbier sein, aber es ist filtriert, deswegen funktioniert es nicht.
Ich sag dir mal, was wir haben, ja?
Ja.
Natürlich nicht in der Reihenfolge, die du da vor dir stehen hast. Wir haben ein Gaffelkölsch, von dem du auch schon gesprochen hast.
Ja.
Ne? Dann ein Früh.
Ja.
Wir haben ein Schreckenskammerkölsch, dann haben wir ein Ruth Wies, kenne ich selber auch nicht, ein Sesterkölsch und jetzt kommt's, ein alkoholfreies Kölsch ist auch dabei. Die erste Frage, wie würdest du an so ein Tasting rangehen? Würdest du alle hintereinander tasten oder eins nach dem anderen?
Ich würde erstmal eins nach dem anderen riechen.
Also riechen.
Ja, genau.
Ja, riech mal durch, dann Nummer 1.
Also es riecht schon mal sehr lecker.
Okay.
Das riecht wie ein Kölsch riechen soll. Also hast schöne getreidige Noten.
Ich beschreibe mal, Jutta hält wirklich ihre Nase tief ins Kölschglas.
Ja, ja.
Aber das Kölschglas ist wahrscheinlich nicht das perfekte Nosing-Glas.
Nee, ist nicht perfekt fürs Nosing. Aber egal, also ich kann schon was riechen.
Ja,
also
okay.
Schöne getreidige Noten und bisschen Zitrus, bisschen Brioche. Also
krass.
Kann schon was riechen da drin.
Ja.
Also das riecht zum Beispiel ganz anders. Also ich meine, du kannst ja selber auch mal riechen.
Ja, gib mal her. Also Nummer 1.
Aber das ist eben, jedes Kölsch hat eben auch so seine Spezifikationen, ne?
Da hast du jetzt Zitrus rausgerochen aus Nummer 1, ne?
Und so brotige, getreidige Aromen.
Ich sag mal ja. Hast du recht.
Das finde ich jetzt malzbetonter.
Okay.
Das zweite.
Also es ist in der Tat ein Unterschied da.
Ja, es ist.
Aber vielleicht merke ich den jetzt auch gerade nur, weil ich natürlich die deutsche Meisterin der Biersommeliers
bin. Ja, man kann voll beeinflussen.
Reihenfolge beibehalten, ganz wichtig.
Ja, okay. Ist beibehalten.
Du, Nummer 3 hast du gerade in der Hand.
Ist auch wieder völlig anders. Das hat so eine schöne Fruchtnote drin.
Und weißt du, was ich so toll finde? Wie du die Begeisterung jetzt schon dafür hast. Das ist so.
Ja, weil das ist echt, also ich finde, das ist so ein bisschen.
Gib mal her.
Bisschen in Richtung gelbe Steinfrüchte.
Was sind gelbe Steinfrüchte, frage ich mich gerade.
Das ist sowas wie Aprikose, Mirabelle, so in diese Richtung.
Es ist verrückt, Leute, ohne Witz. Ich habe selber noch nie Kölsch gerochen, sondern halt nur getrunken. Und man merkt plötzlich, was für eine Vielfalt selbst unser Kölsch hat. Bist bei Nummer 4, ne?
Bin bei Nummer 4.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir sagen ja nicht hinterher, welches war,
nein,
außer
nein,
alkoholfrei,
nein.
Ne?
Mhm.
Nummer 4 gefällt mir gar nicht. Das ist
Also tippst du jetzt was?
Ja, ich ehrlich gesagt, es gibt sowas, das war auch, gibt auch was, das was nicht ganz in Ordnung ist mit dem Bier.
Ja.
Was passieren kann, was durch Schankanlagen passieren kann, durch eine falsche Gärung oder so. Das nennt sich Diacetyl. Und das ist so ein bisschen, das riecht so ein bisschen buttrig.
Aha. Und das deutet, worauf würde ich jetzt hin?
Da du es aus der Flasche genommen hast, wahrscheinlich, dass die Gärung vielleicht zu früh abgebrochen wurde. Das ist ein Bierfehler, den viele lieben übrigens. Also das ist, weil es so buttrig ist. Ich habe es buttrig in der Nase, aber riech du selber mal.
Mhm. Boah. Boah. Alles klar.
Ja, wenn man es weiß, oder?
Alter, hallo? Nee, das hätte ich jetzt sogar, also da würde ich, das hat so krass nach Butter oder nach irgendwas Komischem gerochen. Ja. Wahnsinn.
Ja.
Nummer 5?
Wieder total frisch. Also eher wieder so in diese, für mich eher in die Zitrusrichtung wieder. Da, also ich würde jetzt mal gegebenenfalls auf diese Nummer, aber da muss ich erst probieren jetzt dann gleich.
Mhm. Die Frage ist, möchtest du auch probieren? Oder musst du noch, wie viel muss man trinken, damit man ein bisschen was erkennt? Also reicht ein kleiner Schluck oder?
Ja, das kommt drauf an. Naja, also ein bis zwei Schlucke brauche ich eigentlich schon. Also das hat wieder so eine schöne fruchtige Note. Aber jetzt, ich probiere mal einmal durch. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Lecker.
Okay, Nummer 1. Lecker. Das ist schon mal gut.
Okay. Nicht meins, okay, Nummer 2. Aber wir sind auch, das muss man vielleicht dazu sagen, wir haben auch alle unterschiedliche Geschmäcker. Ne?
Ja. Also, wir verraten am Ende auch nicht.
Das wäre nett.
Alles, was war. Ich würde gerne, also da kommen wir jetzt schon mal zu einem Punkt, was deine Aufgabe jetzt wäre. Du müsstest mir A sagen, welches dein Favoritenbier ist und warum.
Ja.
Und B natürlich, welches ist das alkoholfreie Bier. Da bin ich gespannt, ob Jutta es rauskriegt. Wo bist du gerade?
Bei der 4.
Die du wieder weggehalten hast.
Das ist, also es gibt ganz tolle alkoholfreie Biere, aber das wäre jetzt nicht meins.
Aber du legst dich jetzt schon fest?
Ich glaube ja, ich probiere die anderen zwei nochmal. Ich hoffe, ich habe das gerade nicht, war das buttrige, war das wirklich die 4 oder war das die 5?
Das war die 4, nee, das war die 4. Okay, pass auf, du hast die 4 schon mal zur Seite gestellt und sagst...
Genau, ich weiß auch, welches definitiv nicht mein Favorit ist, weiß ich auch schon.
Wir wollen ja nur deinen Favorit hören, aber die 4 sagst du, ist das alkoholfreie?
Ja, sage ich.
Respekt! Also wirklich, on point, es ist das alkoholfreie Bier. Dieser Geruch oder Geschmack kenne ich auch von vielen anderen alkoholfreien. Also ich habe schon in der Tat durch die Schwangerschaft meiner Frau viele getrunken und viele gehen in die Richtung. Und da sagst du, da gibt es deutlich bessere alkoholfreie.
Ja, viel. Also für mich ist das gar nicht mal unbedingt, sonst hätte ich es mit der Nase dir schon direkt sagen können, weil es... Aus meiner Sicht durch diesen Bierfehler ist der typische Würzegeschmack, den du häufig in alkoholfreien Bieren mit gestoppter Gärung hast, ausgeprägter. Aber das war für mich jetzt einfach, also da war für mich ein Bierfehler drin, wie auch immer der entstanden ist. Ja. Kann immer passieren. Aber es hatte eben auch so wenig Körper und alles. Also deswegen, das war klar jetzt, das Alkoholfreie. Ja. Es gibt mega alkoholfreie Biere. Ich mache so eine Weiterbildung im Masters of Beer Programm, heißt das, seit 3 Jahren und habe ein alkoholfreies Bierpaket bearbeitet dafür.
Ach cool.
Es gibt mittlerweile sogar Brauereien, die nur alkoholfrei machen und dann 10, 15 Bierstile, alle in alkoholfrei. Und da sind einige bei, da kannst du es echt kaum noch erkennen. Die sind richtig gut und es macht Spaß.
So, und jetzt wollen wir ja keine andere Firma dissen oder wir wollen aber eine irgendwie hervorheben. Du suchst jetzt unter diesen Kölsch bitte deinen Favoriten aus, beschreibst ihn auch nochmal bitte und... Was du ja auch bei der deutschen Meisterschaft gemacht hast, machst du hier auch. Was würdest du dazu essen?
Okay, ich habe mir zwischen 2 muss ich jetzt entscheiden.
Lass mich raten, die Nummer 1 ist dabei, ne?
Ja, Nummer 1 und Nummer 3.
Okay.
Also ich glaube, es wird die Nummer 3.
Die Nummer 3?
Ja, es wird die Nummer 3. Die Nummer 3 hat die deutlichste Hopfennote jetzt gehabt und ich mag es ganz gerne, wenn es ein bisschen... bitter durchaus auch ist. Das finde ich super cool.
Welche Aromen kommen so bei dir durch?
Also das hatte auch ein bisschen Zitrus, da stehe ich drauf. Das finde ich irgendwie, das mag ich sehr gerne, so was bisschen Fruchtiges. Kommt auch durch die obergärige Hefe oftmals rein. Und ich fand es irgendwie super ausgewogen und abgebunden. Ja, also dieses leicht brotige, getreidige gehört halt einfach rein. Das hat das auch. Und dann die spritzige Zitrusnote. Das ist auch insgesamt schön spritzig. Also finde ich total gut.
Und was würdest du dazu essen?
Also 2 Optionen. Das Röckelsche lassen wir jetzt gerade mal raus. Ich liebe ja Reibekuchen, den nehme ich auch immer.
Ja.
Und Riefkuche wäre schon schön mit Apfelmus dann auch dazu, finde ich. Das ist dann nicht zu intensiv im Geschmack und dieses Fruchtige von dem Bier, was du so ein bisschen drin hast, ist mit dem Apfel dann natürlich, das passt auch gut und ist irgendwie dann auch kölsche Tradition.
Ja.
Alternativ finde ich einen Kölsch auch super zu einem weißen Fisch.
Okay.
Ich habe sogar mal so einen schönen weißfleischigen Fisch gemacht und das Kölsch auch in der Soße verarbeitet. Das war sehr lecker. Also
und
könnte ich mir auch gut vorstellen.
Dann sagen wir auch jetzt noch, was das ist.
Ja?
Die Nummer 3 war das Frühkölsch.
Also, liebe Früh, ich mag euer Kölsch.
Ja, und denkt mal drüber nach, Kölsch und Jod braucht noch vielleicht einen Sponsor. und wir freuen uns sehr und sagen ganz, ganz herzlich danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Jutta, vielen Dank, dass du bei uns warst und hab eine ganz tolle Zeit. Geht's für dich jetzt auch nochmal irgendwo hin auf Reise mit deinen Erfahrungen?
Das weiß ich noch nicht. Mal gucken.
Du brauchst ja Zeit zum Bierbrauen jetzt wieder langsam.
Ja, das wäre ganz gut, aber Weihnachtsgeschäft ist tatsächlich, da ist die Zeit immer nicht so groß. Und ich freue mich tierisch, wenn ihr vielleicht mich mal besuchen kommt. Also ihr, liebe Hörer, im Atelier 223 mache ich meine Biertastings. Das wäre toll.
Es macht sehr viel Spaß mit der Jutta, das darf ich sagen. Sie war heute zu Gast bei Kölsch und Jod. Also mach's gut und ich sag nochmal Prost.
Herzlichen Dank und zum Wohl.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast mit Nico Janssen.